Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
21,2 Grad. So warm waren die Ozeane am vergangenen Samstag weltweit im Schnitt. Das ist ein neuer, dramatischer Temperaturrekord, den das Erdbeobachtungssystem Copernicus da verzeichnet. Und Fachleute warnen entsprechend von neuen Extremwetterereignissen. Dramatische Niederschläge sind wahrscheinlich. Die Erderwärmung trifft Europa in diesem Jahr mit voller Wucht, während El Niño sich warmläuft, das nächste Jahr zu einem echten Ausnahmejahr zu machen. Die Aussicht, dass es nicht besser wird, sondern schlimmer wird, weil wir ja auch konstant weiter Treibhausgase emittieren. Was macht das eigentlich mit unseren Seelen? Ein Thema dieser Sendung. Wir schauen drauf, wie unterschiedlich die Kosten für Trinkwasser in Deutschland sind und beschäftigen uns mit den Nationalparks in den USA, denen Präsident Donald Trump das Geld abdreht. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, schön, dass Sie dabei sind. Zunächst der Blick nach Berlin, wo ja im Rahmen der Gesundheitsreform eine Zuckersteuer geplant wird, damit eben zum Beispiel in Getränken weniger Zucker verwendet wird. Eckpunkte aus dem Finanzministerium sorgen jetzt aber kurzfristig für erheblichen Unmut. Steffen Wurzel berichtet.
Die Zuckersteuer kommt, das hat die Bundesregierung vereinbart. Über die Einzelheiten wird seit gestern kontrovers diskutiert, denn erste Ideen zur Ausgestaltung der neuen Steuer aus dem Bundesfinanzministerium gehen vielen deutlich zu weit. Entsprechende Stimmen kommen aus der Regierungspartei CDU und aus der Opposition.
Mein Eindruck ist, dass ein Instrument, dem wir im Grundsatz positiv gegenüberstehen, jetzt genutzt wird, um einfach die Haushaltslöcher zu stopfen.
Der Co-Chef der Bündnisgrünen Felix Banaschak. Im Fernsehsender Welt kritisierte er, dass Finanzminister Klingbeil von der SPD offensichtlich auch zuckerfreie Limonaden besteuern möchte. Also Getränke, die einfach nur Süßstoff enthalten.
Wir wollen doch eigentlich fördern, dass Menschen auf zuckerärmere, dass auf weniger gesundheitsschädliche Produkte sie umsteigen. Aber wenn ihnen das dann auch am Ende noch erschwert wird, nur damit der Einnahmenteil noch ein bisschen größer wird, das ist nicht der Sinn der Sache.
Worüber sich der Grünen Co-Chef ärgert, sind Details aus einem internen Papier des Finanzministeriums, das gestern bekannt wurde. In diesem Papier stehen erste Vorschläge zur Zuckersteuer. Demnach will Minister Lars Klingbeil von der SPD nicht nur klassische zuckerhaltige Limonaden, Softgetränke und Energydrinks besteuern, sondern noch mehr. Frucht, Nektar zum Beispiel oder auch Smoothies, gesüßte Kaffeegetränke aus der Kühltheke sowie gesüßte Soja-, Hafer- und Reismilch. Und eben auch, das ist das Überraschende, Getränke, in denen gar kein Zucker enthalten ist. Light- und Zero-Softdrinks zum Beispiel. Das CSU-geführte Landwirtschaftsministerium hat den Zuckersteuerplänen des Finanzministeriums widersprochen. Minister Alois Rainer habe einen offiziellen Vorbehalt eingelegt, heißt es in einem Brief, der dem Deutschlandfunk vorliegt. Widerstand kommt auch aus der CDU, zum Beispiel von Hessens Ministerpräsident Boris Rhein. Er nutzt die neue Diskussion zur Zuckersteuer, um nochmal klarzumachen, dass er generell gegen eine Einführung der Steuer ist. In einer Zeit, in der viele Menschen mit hohen Preisen zu kämpfen hätten, dürfe der Staat Lebensmittel und Getränke nicht noch teurer machen, sagte Rhein der Nachrichtenagentur dpa. Die CDU hatte sich Anfang des Jahres bei ihrem Bundesparteitag in Stuttgart mehrheitlich gegen eine Zuckersteuer ausgesprochen. Entsprechend groß war das parteiinterne Grummeln, als die neue Steuer im Frühsommer von der schwarz-roten Bundesregierung dann doch angekündigt wurde. Die vom SPD-Minister Klingbeil nun angekündigten Einzelheiten dürften dieses Grummeln bei den Christdemokraten noch größer machen.
Und weil dieses Grummeln wohl schnell zu groß wurde, kam auch gerade die Meldung, Finanzminister Klingbeil sieht von diesen Plänen ab. Das schrieb er auf Instagram. Dieser Streit ist also schnell vorbei. Die Bundesregierung setzt heute ihre Klausurtagung fort und macht im Anschluss dann eine reguläre Kabinettssitzung. Dort soll es dann endlich auch ums Klima gehen. Unter dem Eindruck des Extremsommers sollen sich die Ressorts austauschen. Was für ihn nach seinen Erfahrungen am Waldbrandort Hürtgenwald jetzt wichtig ist, das hat Bundeskanzler Friedrich Merz gestern so formuliert.
Meine Aufgabe ist es, die Lage richtig einzuschätzen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und vor allem die langfristigen Lehren aus Extremsituationen wie diesem Hitzesommer zu ziehen.
Und daraus leitet Merz für die konkrete Politik ab?
Für die Bundesregierung ist deshalb klar, wir müssen den Klimawandel weiter eindämmen und zugleich unser Land besser an die Folgen des Klimawandels anpassen.
Das ist durchaus eine neue Rhetorik. Auch da ändert der Extremsommer wohl was. So wie er meinem Gefühl nach viele Menschen gerade bewegt. Viele persönliche Gespräche drehen sich um die Extreme, die man in diesem Jahr erfahren hat. Was macht das eigentlich mit unserer Psyche? Dazu habe ich bei Lea Dohm durchgeklingelt. Sie ist Psychologin, beschäftigt sich mit den Folgen des Klimawandels auf unsere Seelen und mit unserem Umgang damit.
Der Extremsommer ist auf jeden Fall eine psychische Belastung, beziehungsweise er legt praktisch den Finger auf die Wunde der psychischen Belastung. Und die zeigt sich übrigens erfahrungsgemäß gar nicht immer direkt, sondern kommt oft mit ein bisschen Verspätung. Das heißt, wir befinden uns jetzt gerade in den Wochen, wo vielleicht mehr und mehr Menschen klarer wird, dass vielleicht der eigene Todesfall in der Familie oder die Zuspitzung bei der eigenen chronischen Erkrankung genau was mit der Hitze zu tun haben könnte. Und da befinden wir uns gerade in der Zeit, wo es deutlicher wird und wo die Aufarbeitung im Grunde gerade erst richtig losgeht.
Und woran erkenne ich als Individuum, dass sozusagen der Extremsommer mit ein bisschen Abstand kickt?
Naja, es ist nicht immer ganz leicht, es eins zu eins zu erkennen, aber viele Menschen haben ein ganz gutes Gespür, insbesondere zum Beispiel, wenn es um die eigene Gesundheit geht. Dann stellen wir fest, dass wir vielleicht diesen Sommer besonders gemerkt haben, dass die Hitzebelastung uns nochmal anders getroffen hat, als wir das aus der Vergangenheit kennen. Oder auch, dass es in uns zum Beispiel Gefühle auslöst oder Belastungserleben auslöst, wenn wir sehen, wie wenig Wasser der Rhein hat oder wie die ganze Natur um uns herum verdorrt oder Insekten und Tiere sterben. Das macht was mit den Menschen und das ist ja auch gesund und normal.
Die Erderwärmung an sich ist ja für viele Menschen erstmal etwas sehr Abstraktes, etwas sehr Großes, durchaus auch schwierig zu begreifen. Jetzt 40 Grad Außentemperatur am eigenen Körper zu spüren, den Waldbrand im Hohen Venn vielleicht sogar zu riechen, wenn man im Rheinland gewohnt hat bzw. wohnt. Wie wichtig ist auch dieses körperliche Erleben für das emotionale Verstehen der Veränderung durch den Klimawandel?
Das kann auf jeden Fall einen Unterschied machen, insofern, als dass die Verarbeitungstiefe zunimmt, so würde man es psychologisch bezeichnen. Das heißt, wir begreifen das nochmal auf eine andere Art und Weise, als wenn wir es beispielsweise auf dem Handy sehen, durch Fotos und so weiter. Auch das kann viele Menschen berühren, aber es ganz unmittelbar zu erleben, das macht doch nochmal für viele einen Unterschied.
Wie vermeidet man jetzt angesichts dieser Wucht der Veränderung, ja, dass man sich überfordert fühlt, vielleicht auch ausgeliefert?
Naja, wenn wir uns mit dem Klimawandel beschäftigen, dann ist es ja vielleicht erstmal ganz berechtigt, dass wir sozusagen vor der Größe des Problems in gewisser Sorge einknicken und denken, puh, wie sollen wir das noch in den Griff kriegen? Was habe ich da für Möglichkeiten? Und was können wir da überhaupt tun? Das ist ja auch ein globales Problem und so weiter. Das heißt, die ersten Gefühle von Frustration und vielleicht auch Hilflosigkeit sind in aller Regel erstmal angemessen. Und wichtig wäre es dann, da nicht stehen zu bleiben. Denn das macht uns verletzbarer gegenüber Menschen zum Beispiel, die einfache Lösungen versprechen, die aber naturwissenschaftlich gar nicht zu halten sind. Oder wir kommen selbst gar nicht auf die Möglichkeiten, die wir haben, wenn wir uns durch diese Sorgen leben lassen. Wichtiger wäre es zu schauen, was haben wir für Möglichkeiten und was können wir tun. Und da steht natürlich jetzt ganz aktuell auch die Politik in der Verantwortung.
Es gab ja auch tatsächlich viel Kritik an Bundeskanzler Friedrich Merz, dass er sich lange nicht geäußert hat, auch an den Inhalten seiner Politik, dass er eben nicht genug tue, um die Menschen zu schützen. Welchen Unterschied kann das für Menschen machen, das Gefühl zu haben, da ist jemand, der nimmt sich des Problems an?
Das macht einen ganz erheblichen Unterschied. Es macht einen psychologischen Unterschied insofern, als dass wir uns sicherer fühlen, dass auch das Vertrauen in die Regierung wieder wachsen kann. Es ist also auch demokratisch von größter Bedeutung. Und es gibt ja auch aus der Politikwissenschaft ganz bekannte Konzepte, die Herrn Merz das ermöglichen würden, hier das Thema nun zur Chefsache zu machen. Also es gibt zum Beispiel dieses Phänomen, dass man durch äußere Ereignisse auch einen eigenen Politikwechsel legitimieren kann. Da hat es in der Vergangenheit viele Beispiele für gegeben, wie zum Beispiel die Regierung unter Merkel mit Fukushima, als sie aus der Atomkraft ausgestiegen ist. Und das geht eben auch mit Themen, die ansonsten vielleicht nicht auf der eigenen politischen Agenda eins zu eins standen, kann aber die Zustimmung der Bevölkerung und in der eigenen Partei erheblich wieder wachsen lassen.
Das heißt aber im Umkehrschluss, jetzt nichts zu machen, könnte auch das Vertrauen in Politik weiter beschädigen.
Ja, das ist leider anzunehmen. Und es wäre wirklich günstig, wenn Herr Merz da den angefangenen Kurs, er hat ja den Klimawandel zuletzt bei seinem Besuch in der Eifel sehr direkt benannt, nun weiter konsequent fortsetzen würde. Das würde sicherlich eine vertrauensbildende Maßnahme für viele, viele Menschen in Deutschland darstellen.
Beim Hochwasser sprechen wir sehr gerne von der sogenannten Hochwasserdemenz. Also, dass sobald das Wasser wieder abgeflossen ist, ja, man das schnell wieder verdrängt, dass es da war und sich dem Alltag wieder zuwendet. Wie typisch ist sowas und wie sehr müssen wir aufpassen, dass uns das jetzt nach diesem extremen Sommer nicht auch wieder passiert?
Naja, das ist erstmal eine ganz grundsätzliche menschliche Tendenz. Wir wollen ja gerne, vor allen Dingen nach verschiedenen Problemen oder Krisen, zurück zur Normalität. Das werden wir als Grundprinzip nicht ganz verhindern können. Aber wichtig ist es eben, eine maßvolle Verdrängung hier an den Tag zu legen. Also es muss nicht permanent und überall Thema sein, aber es wäre wichtig, dass es nicht ganz und gar untergeht, das Thema Klima, und eben nicht im Alltagsgeschäft verschwindet. Denn ansonsten vertun wir die Chance für wichtige Problemlösungen, die auch für natürlich unsere Kinder von höchster Bedeutung sind.
Was man ja auch beobachten kann in diesen Wochen ist, dass Menschen, obwohl die Folgen so eklatant sichtbar sind, ja eine gewisse Abwehrreaktion zeigen. Das klassische, boah, früher war es auch schon heiß. So eine Skepsis in puncto Klimawandel, die auch in Teilen der Bevölkerung um sich zu greifen scheint. Inwieweit ist das auch eine Art von Bewältigungsstrategie?
Naja, es ist insofern psychologisch betrachtet eine erfolgreiche Bewältigungsstrategie, weil es nämlich dieses Unwohlsein nimmt. Es ist allerdings leider keine mittelfristig erfolgreiche Bewältigungsstrategie, weil ja die Probleme zunehmen und zunehmen, wenn wir nichts dagegen tun und auf diese Weise die Verdrängung praktisch immer wieder eingerannt wird und wir den Stress nicht loswerden. Es gibt übrigens eine ganz interessante neue Studie von meiner psychologischen Kollegin Clara Kühner, die herausgefunden hat, dass wenn es uns gelingt, als Menschen an dem Thema dran zu bleiben, uns also weiterhin damit zu beschäftigen, dass wir dann zwar erstmal etwas mehr Sorgen haben, aber im zweiten Schritt weniger funktionale Beeinträchtigungen durch diese Sorgen. Das heißt, wir funktionieren im Alltag ganz wunderbar. Es ist möglich, das zu integrieren. Es ist möglich, das in unser Denken, Fühlen und Handeln zu integrieren. Und das ist jetzt sicher an der Zeit, dass wir das tun.
Heißt aber, wenn wir uns das Ganze insgesamt anschauen, die Erderwärmung, die bringt uns schon insgesamt eine ordentliche Portion zusätzliche emotionale Arbeit.
Ja, sie stellt uns im Grunde kollektiv als Gesellschaft vor so etwas wie eine Reifungsaufgabe. Das heißt, wir müssen ein Thema mit in unser Bewusstsein integrieren, in unser tägliches Leben integrieren, was die wenigsten von uns noch vor einigen Jahren so auf dem Schirm hatten oder vielleicht bei der eigenen Alltagsgestaltung, bei der Berufswahl und so weiter mitbedacht haben. Das heißt, hier gilt es um die Integration eines großen neuen Themas, was nicht mehr weggeht, was jetzt für immer bleiben wird. Und das hinzukriegen, das können wir als Menschen, das ist die gute Nachricht, aber das erfordert schon auch ein gewisses Hinwenden. Und dazu würde ich gerne auch ermutigen, die Forschung zeigt deutlich, dass es möglich ist und dass es uns auch wachsen lässt.
Sagt die Psychologin Lea Dohm. Die Flusspegel haben sich durch die Niederschläge zumindest teilweise leicht erholt. In puncto Grundwasser sieht es aber vor allem im Süden schlecht aus. Dieses Jahr hat uns auch einen Vorgeschmack auf Wasserkonflikte der Zukunft gegeben. Susanne Lettenbauer hat sich deshalb mal angesehen, wer eigentlich wo was zahlt für Wasser und was für Ausnahmen es gibt.
Die Wasserentnahmeentgelte bundesweit gleichen einem Flickenteppich, weiß Thomas Abel, Leiter der Abteilung Wasserwirtschaft beim Verband kommunaler Unternehmen.
Jedes Bundesland wählt eigentlich andere Sätze. Das variiert bei der öffentlichen Wasserversorgung von 5 Cent pro Kubikmeter bis 31 Cent.
Am günstigsten ist das Wasser dabei in Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen, am teuersten in Berlin. Mit 10 Cent pro Kubikmeter liegen Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern, Bayern und Brandenburg in der Mitte. Die Grundidee der Abgabe ist eine Lenkungswirkung. Landwirtschaft, Versorger und große Brunnenbesitzer wie auch die Bevölkerung sollen ihren Wasserverbrauch überdenken und effizienter gestalten. Das eingenommene Geld soll in die Sicherung der zukünftigen Wasserversorgung fließen. Doch VKU-Wasserexperte Abel ist skeptisch.
Man muss sich grundsätzlich überlegen, macht Wasserentnahmeentgelt Sinn? Wenn man das tut, dann muss aus unserer Sicht jedenfalls der gleiche Satz an dieser Stelle für alle gelten, die so auf die Ressource Wasser zugreifen. Da kann es keinen Unterschied geben.
Die Unterschiede sind gewaltig. Wegen Ausnahmen für die Wirtschaft in Flächenländern wie Bayern oder Brandenburg werden vor allem Landwirte entlastet. In Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen gelten Ausnahmen für die Großindustrie. So zahlt das BASF-Stammwerk in Ludwigshafen für sein Kühlwasser aus dem Rhein 0,9 Cent pro Kubikmeter. Andere Betriebe nur 0,4 Cent. Entnahmen unter 3000 Kubikmetern pro Kalenderjahr oder wenn die Kosten 150 Euro nicht übersteigen, gelten als kostenlose Bagatellgrenze. Dabei wird zwischen Entnahme und Verbrauch differenziert, was auch in Brandenburg gilt. Wird Wasser in der Produktion verbraucht, zahlt der Betrieb in Brandenburg 2,3 Cent pro Kubikmeter. Wird das Wasser zum Kühlen verwendet und danach zurück in einen Fluss geleitet, sind es nur 0,58 Cent. Brandenburgs Bauern zahlen für die Bewässerung ihrer Felder bis zu 3000 Kubikmeter Wasser nichts. Für kommunale Wasserversorger, die das Trinkwasser für die Bevölkerung bereitstellen, gilt das alles nicht, kritisiert Thomas Abel vom VKU.
Tatsächlich fließt das Geld auch einfach in den öffentlichen Haushalt, wird vereinnahmt und dann werden Förderprogramme aufgelegt, um diese Gewässerschutzmaßnahmen durchführen zu können. Das steht nicht in direktem Kontakt miteinander. Das ist schon zu kritisieren.
Zwei Bundesländer gehen einen anderen Weg und erheben kein Wasserentnahmeentgelt. So wurde in Hessen die Abgabe Ende 2004 abgeschafft. Hessische Unternehmen sollten keine Wettbewerbsnachteile erleiden, so die Antwort aus dem hessischen Umweltministerium. Und die Bürger sollten entlastet werden. Dasselbe Argument in Thüringen. Umweltminister Thilo Kummer.
Bevor ich ein Entnahmeentgelt auf Wasser erhebe, brauche ich wirklich gute Gründe. Und ich muss dieses Entnahmeentgelt am Ende auf alle Wasserentnahmen erheben. Das heißt in Thüringen zuallererst, dass ich die Bevölkerung zusätzlich belaste, indem ich von jedem Trinkwasserkunden ein entsprechendes Entgelt nehme.
Im Gegenzug muss jeder, der Wasser aus dem Grundwasser in Thüringen entnehmen will, sich bei der unteren Wasserbehörde dazu eine Genehmigung holen. Bei Oberflächenwasser ist das ähnlich. In Bayern wird der Wassercent erst seit diesem Jahr, ab 1. Juli, erhoben. 10 Cent pro Kubikmeter. Für Großverbraucher gilt das allerdings erst ab 5000 Kubikmeter, kritisiert Grünen-Politiker Patrick Friedl.
Da geht es halt um große Betriebe, die Wasser brauchen und die man nicht belasten wollte.
Dieser föderale Flickenteppich steht derzeit im Fokus der Bundesregierung. Es werde eine bundesweite Harmonisierung diskutiert, so VKU-Wasserexperte Abel. Doch dagegen regt sich Widerstand. Die demografischen, geografischen und wirtschaftlichen Bedingungen seien in jedem Bundesland anders, heißt es von Thüringens Umweltminister Kummer.
Es macht deutlich, dass wir Unterschiede haben zwischen den Ländern und deshalb finde ich es auch richtig, wenn die Länder hier unterschiedlich vorgehen.
Auf Anfrage des Deutschlandfunk, inwiefern die umstrittenen Ausnahmeregelungen das Verbrauchsverhalten der Firmen beeinflussen, ob und welche Sparmaßnahmen möglich wären, hält sich der bundesweite Verband der Industrie- und Handelskammer, der IHK, zurück. Man habe sich damit noch nicht beschäftigt, so ein Sprecher. Eine Stellungnahme sei deshalb nicht möglich.
Susanne Lettenbauer berichtete. Dass Donald Trump den Klimawandel leugnet, ist keine Neuigkeit. Darüber gerät aber manchmal in den Hintergrund, dass er auch ansonsten auf Natur pfeift. Großflächig hat er den US-Nationalparks Geld gestrichen, will dort teils Rohstoffe fördern. Dagegen gab es gestern Protest, den sich unser Korrespondent Jasper Barenberg angesehen hat.
Sie könne sich glücklich schätzen, sagt Deborah McDonald über sich selbst.
I'm fortunate to have seen arches and canyonlands and Grand Canyon, Zion and many more.
In all diesen Nationalparks sei sie schon gewesen, erzählt die Rentnerin, vor allem im Westen des Landes. Habe die Parks durchwandern können, oft an der Seite großartiger Parkranger. Anderthalb Jahre Donald Trump als Präsident haben Deborah McDonald geradezu verzweifeln lassen.
I've had such great meetings with park rangers, been on walks with park rangers.
Das sind so wunderschöne Orte. Ich wünsche allen Menschen in den USA und auch in der Welt die Möglichkeit, sie zu erleben und zu genießen, wie ich es getan habe. Die Ranger arbeiten so hart für so wenig Geld. Es ist schrecklich zu sehen, wie sie gefeuert werden.
And it's awful to see them being fired.
Seit Donald Trumps Rückkehr ins Weiße Haus hat der National Park Service Massenentlassungen erlebt und Abfindungsprogramme. Stellen wurden nicht nachbesetzt, 4000 wurden ganz gestrichen. Das prangert auch Ed Stirley von der National Park Conservation Association in Washington an, einer gemeinnützigen Organisation, in der landesweit 1,9 Millionen Menschen zusammengeschlossen sind, um die Nationalparks zu fördern und zu erhalten. An ihrem Aktionstag haben Stirley und einige Kolleginnen ihren Stand an einer alten Getreidemühle aufgebaut, mit Blick auf einen der Nationalparks in und um die Hauptstadt selbst, den Rock Creek National Park, über 7 Quadratkilometer bewaldete Hügel, eine Oase für Wanderer, Spaziergänger und Jogger. Die Botschaft an diesem Tag für Ed Stirley liegt sie auf der Hand.
What we want to make clear is that these national parks are protected in large part due to the work of the men and the women and the people who work for the National Park Service.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des National Park Service sind es doch, die den Schutz der Nationalparks sicherstellen. Sie machen das Erlebnis möglich. Sie schützen die Natur und unsere Kulturgüter. Sie erwecken die Parks zum Leben. Unter Trump hat die Behörde ein Viertel der Belegschaft verloren. Das schadet der Begeisterung für die Parks.
This has impacted, a major part of the reason that people love national parks when they come to the United States.
Bei Entlassungen hat es Trump nicht belassen.
The bulldozers have shown up and they are chipping away at pristine desert wilderness in this great American landscape.
Anfang des Monats schildert der Umweltschützer Lycan Jordahl im Sender MS Now, wie im Big Bend National Park in Texas schweres Gerät die unberührte Wüstenlandschaft durchpflügt, um Raum zu schaffen für eine von Trump angeordnete Grenzbefestigung. Der Schaden in den Augen des Experten geradezu unermesslich.
The scale of this damage is honestly incomprehensible.
Auf Anweisung der Regierung sind in Nationalparks auch Hinweisschilder zum Klimawandel und seinen gravierenden Folgen verschwunden. Und in einem Schutzgebiet in Utah hat Trump Flächen mit indigenen Felszeichnungen für den Abbau von Rohstoffen freigegeben. Dort soll jetzt Kohle gefördert werden. Nicht in allem konnte sich Trump durchsetzen. Ein Richter hat inzwischen angeordnet, die Hinweisschilder wieder anzubringen. Im konservativen Texas wurden die Bulldozer nach einem allgemeinen Aufschrei wieder gestoppt. Das ändert für Ed Stirley aber nichts an dem Verlust von Expertise in den Nationalparks. Denn nicht nur Ranger wurden gefeuert, sondern auch Historiker und Archäologen, Biologen und Botaniker. Für Stirley sind das genau die Menschen, die hinter den Kulissen die wertvollsten Ressourcen des Landes schützen und bewahren.
These are the people who are protecting the most valuable resources we have in the United States. And these are the people that make sure these places are protected. So losing them is a tremendous amount of damage.
In Umfragen unterstützt die große Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner die Arbeit in den Nationalparks. Der US-Präsident aber gibt sich unbeeindruckt. Seine Regierung hat gerade erst ihre Forderung erneuert, das Budget für den National Park Service um 1 Milliarde Dollar zu verringern. Das entspricht einer Kürzung von rund 30%.
Jasper Barenberg berichtete. Die Welt erlebt gerade einen El Niño von beispielloser Wucht in seiner Frühphase. In manchen Regionen zeigen sich die ersten wirtschaftlichen Folgen schon jetzt. Jenny Barke berichtet aus Panama.
Eigentlich ist in Panama gerade Regenzeit, doch seit Monaten bleibt es trocken. Zwischen Mai und August hat es in Panama 34% weniger geregnet als im historischen Durchschnitt für diesen Zeitraum. Die anhaltende Dürre zwingt die Kanalverwaltung, sukzessive den Schiffsverkehr einzuschränken, sagt Kanalmanager Ivan Jiménez Reuters. Wir senken nach dem 2. September den Tiefgang zunächst um 61 cm, dann ab 1. Oktober nochmal um 15 cm.
Del 1. Oktober a 47,5 pies.
Von täglich 36 Durchfahrten wird die Höchstzahl zunächst auf 34 gesenkt. Ab Mitte September dürfen nur noch 32 Schiffe am Tag den Kanal passieren. Das aktuelle El Niño-Phänomen wird bereits von Klimaforschern als Rekord bezeichnet. Es macht sich bereits viel früher als in den vergangenen Jahren bemerkbar, erklärt Kanalverwalter Ricaute Vasquez. Es wird möglicherweise viel länger dauern als jedes bisherige El Niño-Phänomen. Deshalb müssen die Vorkehrungen für die panamaische Trockenzeit viel früher getroffen werden. Nicht nur der Tiefgang muss angepasst werden, sondern eben auch die Kapazität, wie bereits in den Jahren 2023 und 2024. Damals war der Pegel der einspeisenden Süßwasserseen so gering, dass die tägliche Durchfahrtszahl schließlich auf 22 reduziert werden musste. 3 Jahre sind seit dem letzten El Niño vergangen. Früher trat er alle 5 bis 7 Jahre auf. Die Extreme werden häufiger, erklärte bereits 2023 Steve Patton der ARD. Der Klimaforscher vom Smithsonian Tropeninstitut kann auf Klimadaten der letzten 140 Jahre zurückgreifen.
In the last 25 years we've had 8 of the greatest.
Wir hatten 8 der 10 schlimmsten Stürme in den vergangenen 25 Jahren und zur gleichen Zeit die trockensten Jahre. Der gedrosselte Schiffsverkehr wirkt sich auch auf die deutschen Reedereien aus. Nach Angaben des Verbands Deutscher Reeder VDR ist der Panama-Kanal für bestimmte Güter von zentraler Bedeutung. Die Einschränkungen würden auf eine ohnehin hohe Nachfrage treffen, weil sich die Energieverkehre wegen der angespannten Lage in der Straße von Hormuz verlagert haben. Wie viele Schiffe deutscher Reedereien konkret betroffen sind, lässt sich allerdings noch nicht beziffern. 5% des weltweiten Seehandels läuft durch die 80 Kilometer lange Wasserstraße.
Die ersten spürbaren El Niño-Folgen, Jenny Barke berichtete. Die Zuckersteuer gleich auch nochmal Thema ausführlich in den Informationen am Mittag. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Danke fürs Zuhören. Kommen Sie noch gut durch den Tag.